Der Die Hate Report, über den wir jetzt sprechen, trägt den Titel von prorussischen Kampagnen zu Narrativen in der Energiekrise. Ja, und mich würde jetzt so zum Einstieg vor allem mal interessieren, was ist so das Ziel und vielleicht auch so der Kerninhalt dieses Reportes?
Kurz zusammengefasst wollten wir uns im Report den sogenannten Desinformationen, auch bekannt als Falschinformationen, widmen, da wir nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges letztes Jahr am 24.02. einen dramatischen Anstieg von diesen Falschinformationen verzeichnet haben. Die Zäsur oder eine Zäsur gab es nach dem Verbot des russischen Auslandssenders RTDE und Sputnik durch die EU Anfang März. Aber diese Zäsur hat nur dazu geführt, dass sich sogenannte Infokrieger im Netz neu orientiert haben und angefangen haben, ein Altnetzwerk zu spinnen oder an einem Altnetzwerk zu spinnen. Dieses Netzwerk lässt sich auf Plattformen wie Telegram sehr gut nachzeichnen, aber auch anhand von verschiedenen Websendern oder Blogs. Auf Telegram finden sich aber nicht nur zahlreiche Falscherzählungen über den Krieg, es haben sich regelrechte Influencer herauskristallisiert und professionalisiert, die eben nur um das Thema Krieg, um Covid und so weiter desinformieren. Diese Netzwerke und ihre Akteurinnen haben wir für den Report quasi genauer unter die Lupe genommen und wollten dann auch noch erklären, was Desinformation ist und wo die potenziellen Gefahren lauern.
Ja, und genau da würde ich jetzt auch weitermachen. Ganz am Anfang wird ja ein Abriss gegeben, was Desinformation eigentlich ist und wie das funktioniert. Können Sie ja genau darüber mal einen kurzen Abriss geben?
Desinformation, das ist halt immer ein komischer Begriff, mit dem man anfangs nicht viel anfangen kann, aber vielleicht so kurz zur Einordnung. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, bei Desinformation zwischen bewusst und unbewusst verbreiteten falschen Informationen zu unterscheiden. Dabei haben wir verschiedene Kategorien. Die erste wäre Misinformation oder eine Fehlinformation. Die ist immer unbeabsichtigt und dazu gehören zum Beispiel Recherchefehler oder von Zweifel begleitete Berichterstattungen, aber auch satirische Beiträge, wenn sie falsch zugeordnet oder wahrgenommen werden. Grundsätzlich unterscheiden wir aber zwischen drei Kategorien. Also Desinformation hat immer eine Absicht zu schaden und ist falsch. Misinformation hat keine Absicht zu schaden, ist aber auch falsch. Und die dritte, die wir jetzt im Report nicht so viel thematisiert haben, ist Malinformation, ist eine Mischform, die eine Absicht hat zu schaden, aber auch wahr ist. Dazu gehören sogenannte Leaks. Das sind wahre Stories, die aber zur falschen Zeit veröffentlicht werden, um von einem Thema abzulenken und dann quasi die Diskussion zu lenken.
Okay, dankeschön. Genau, es geht ja jetzt in diesem Report, liegt der Fokus ein bisschen auf Desinformationskampagnen, also wirklich organisierter Desinformation, die pro-russisch Stellung bezieht in diesem Krieg. Können Sie mehr darüber erzählen? Was ist es tatsächlich für eine Propaganda, die passiert und was sind die vorherrschenden Narrative da?
Desinformation ist ein Teil einer Kriegsführungsstrategie, die sich Information Warfare oder Infokrieg nennt. Und mit Desinformation soll quasi die öffentliche Meinung gelenkt werden, sodass aus einer skeptischen Öffentlichkeit eine willige Öffentlichkeit wird, dass sie dann quasi eine pro-russische Einfärbung nimmt. Und im Prinzip verfolgen wir verschiedenste Akteurinnen von staatlichen Akteurinnen wie zum Beispiel oder staatlichen Sendern wie Sputnik oder RT bis hin zu vermeintlichen selbsternannten InfluencerInnen und Wahrheitskämpfern im Netz, die sehr reichweitenstark auftreten. Dazu gehören zum Beispiel Alina Lipp oder Thomas Röper von Antispiegel. Die haben dann Followerschaften in den Hunderttausenden und Reichweiten, die fast an die Millionen grenzen. Und sie spinnen konsequent falsche Erzählungen über den Krieg, verbreiten auch zum anderen Verschwörungsideologien, reden von Biowaffenlaboren und versuchen jegliche Form, also versuchen damit auch die Ukraine als Staat zu delegitimieren, aber auch die Einwirkung des Westens zu delegitimieren. Ein klassisches Feindbild ist immer die NATO.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es eben dieses Zurückgreifen und dieses Anklangfinden in Verschwörungsideologien auch gibt. Und das ist ja irgendwie jetzt auch eine wichtige Grundlage, auf die eingegangen wird im Report. Was ist darüber denn jetzt wichtig zu sagen? Also was ist so das Prinzip von Verschwörungsideologien und in welchem Zusammenhang steht das zu Desinformationen?
Genau, der Glaube an Falschinformationen hat immer oder geht oft einher mit einem verschwörungsoffenen Weltbild. Was heißt das? Die Chance ist immer größer innerhalb eines ideologischen Nährbodens, dass Falschinformationen als Wahrheit verstanden werden. Das heißt, in bestimmten Milieus ist die Chance exponentiell höher, dass man falschen Erzählungen glaubt, weil da quasi schon eine Voreinfärbung ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Zielgruppen einen sogenannten Confirmation Bias haben oder einen Bestätigungsfehler. Und es sorgt dafür, dass insbesondere Informationen als hochwertige eingestuft werden, die die eigene Meinung bestärken. Dann geht es nicht mehr um Wahrheit, um journalistische Praxis. Es geht auch nicht mehr um Realität, sondern es bildet sich sozusagen eine Form von alternativer Erzählung oder alternativer Realität wieder. Und diese Phänomene haben wir bei Covid gesehen. Wir haben sie auch während Donald Trumps Wahlen in 2016 nachverfolgen können. Also es ist streng genommen einfach der Glaube, dass die Realität, wie sie von den Medien, die oft dann als Leitmedien oder Lügenpresse verrissen werden, wie es schon sagt, gelogen sind oder erschwindelt sind. Und Desinformationen setzen häufig an Vorurteilen an und verstärken diese. Sie inszenieren sich dabei gerne als eine Form von Gegenangebot zu journalistisch belegten Fakten und versuchen quasi Glaubwürdigkeit zu imitieren, werden auch als journalistische Texte präsentiert, unterscheiden sich jedoch darin, dass sie immer einen unwahren Inhalt reproduzieren. Hinzu kommt, dass das Propagieren einer alternativen Wahrheit auch als eine Form von Gegenangebot gelesen wird. Das heißt, dass Verschwörungsgläubige eher dazu neigen, falsche Botschaften zu lesen und denen zu glauben, weil diese viel besser in ihr Weltbild passen. Und darüber hinaus sind Desinformationen immer sehr stark emotionalisiert und arbeiten mit Bildern von Gut versus Böse, sind sehr vereinfacht dargestellt und passen auch entsprechend an dieses Weltbild hinein.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde das gerne noch einmal vertiefen. Was genau macht so ein verschwörungsideologisches Weltbild so attraktiv für Menschen? Wie kommt es dazu, dass das so einen Anklang findet?
Ein verschwörungsideologisches Weltbild ist besonders attraktiv, weil es die Realität oder die Komplexität der Realität stark herunterbricht und dann quasi musterhaft oder schablonhaft mit bestimmten Bildern arbeitet. Also man hat immer Inszenierungen von Gut und Böse. Es gibt quasi die Leute, die sich als gut sehen, als Retter. Und dann gibt es quasi die Bösen, die Eliten, die im Verborgenen agieren, die ihren geheimen Plänen versuchen, die Welt zu stürzen. Und jegliche Form von Zufall oder jegliche Form von Berichterstattung wird dann quasi wie eine Schnitzeljagd auf geheime Botschaften gelesen und dann durch das Internet geteilt. Es werden dann vermeintliche Codes markiert und so entsteht quasi Irrglaube oder neue Verschwörungsideologien.
Mhm. Genau, Sie haben gerade gesagt, es wird übers Internet verbreitet. Da würde ich jetzt gerne weitermachen. Genau, ich glaube, Sie haben es am Anfang schon angesprochen, dass es ja in der EU dieses Verbot von RT.de und von Sputnik gab, also zwei Medien, die eng mit dem russischen Staat verbandelt sind. Und es gab dann diesen Wandel, so steht es im Report, hin in bereits bestehende Telegram-Communities und dadurch sind auch soziale Medien erstarkt in ihrer Relevanz für so Desinformation. Und mich interessiert jetzt vor allem diese Entwicklung in diesen medialen Akteuren und auch der Nährboden, auf dem da aufgebaut wurde. Also genau diese Telegram-Kanäle, so steht es in dem Report, sind ja irgendwie nichts, was neu ist. Genau darum die Frage, wie haben sich diese medialen Tummelplätze für Desinformation und Verschwörungsglauben entwickelt in dieser Frage rund um Desinformation, rund um den Krieg in der Ukraine und so?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die wir jetzt schon seit mehr als 2 Jahren dokumentieren. Also ich bin seit 2 Jahren dabei, aber die Kolleginnen haben das schon vorher betrieben. Nichtsdestotrotz kann gesagt werden, dass 2020 Telegram zu dem großen Medium für alternative Wahrheit geworden ist in Deutschland. Davor gab es quasi immer das Geklüngel auf Facebook und Twitter. Jedoch seit Facebook und Twitter beschlossen haben, erstens durch die Verbannung von Donald Trump und danach durch die neuen Policy-Richtlinien quasi Desinformation in Form von, die durch Covid verbreitet wurde, zu unterbinden, sind viele dieser Akteurinnen von den Plattformen gestoßen worden und dann haben sie sich zurückgezogen auf Telegram, auf Gab und anderen Altnetzwerken. Und dort haben sie angefangen, sich quasi erstmal zurechtzufinden in 2020, ihre Reichweiten auszubauen. Aber mittlerweile sind die Netzwerke quasi groß geworden, sie sind reichweitenstark. Und jetzt geht es an die Professionalisierung. Das heißt, sie arbeiten viel mehr miteinander. Es geht da nicht nur über Shares und geteilte Inhalte, sondern es geht darum, dass sie sich gegenseitig interviewen, einladen und entsprechend amplifizieren. Ein Beispiel dafür wäre der Internetsender Auf 1, der in Österreich gegründet wurde von einem ehemaligen Rechtsextremisten, nämlich Stefan Magnet. Die haben auf Telegram über 200.000 FollowerInnen und monatlich verzeichnen sie dann über den Websender über 1 Million Views. Dieser Sender arbeitet genau nach diesem Prinzip der Vernetzung und sucht sich dann quasi aus verschiedenen Milieus Akteurinnen zusammen, zum Beispiel von Querdenken oder auch Moderatoren von der Compact, die rechtsextremistisch ist, oder Neurechte, die sie dann einladen zu ihren Webformaten, die dann ausfragen zu bestimmten Themen und dann quasi immer weiter an dieser alternativen Realität spinnen. Und darüber hinaus gibt es einen Versuch, dass diese ganzen Blogs, die im Internet quasi rumschwirren, in einer Form von Netzwerk sich zusammenfinden. Diesen Versuch hatte Ken Jebsen schon 2019 angesprochen, nämlich einen Altmedientanker, hat er es genannt, auszubauen, wo verschiedenste dieser Leute dann agieren können, miteinander zusammenarbeiten können und eine Form von Gegenöffentlichkeit bilden. Das ist ihm jetzt mit dem Format von KenFM oder jetzt das neuere Apolut nicht so gut gelungen wie eben auf 1. Da passiert allerdings einiges.
Mhm. Ja, und die Narrative, um die es jetzt irgendwie gerade geht, sind ja so vor allem in Sachen Krieg in der Ukraine und Energiekrise. Und neben dieser Entwicklung von Akteuren würde mich auch so eine inhaltliche Entwicklung irgendwie interessieren. Also was ist da vielleicht auch für eine Entwicklung zu verzeichnen oder vielleicht sogar eine Wegbereitung hin zu diesem Klima, was gerade geschaffen wird, was den Krieg in der Ukraine legitimiert?
Richtig, also im Report haben wir den Fokus auf Energiekrise und auf den Krieg in der Ukraine gesetzt und haben dabei quasi die gängigen Narrative oder Stereotype analysiert. Und da geht es von Biowaffen bis hin zu Delegitimierung der Ukraine als souveränen Staat oder das Absprechen der Legitimität des Staates. Dann antisemitische Bilder über den Präsidenten Zelensky werden häufig geteilt. Und zum Thema Energiekrise wird dann quasi mit starken Angstbildern gearbeitet und mit Emotionalisierungen, die dann versuchen quasi die vermeintlichen Zuschauerschaften dann auf die Straße zu kriegen mit Bildern wie zum Beispiel der Blackout naht, Deutschland fällt in eine Energiekrise, Deutschland schafft sich ab, bald wird das Heizen unbezahlbar und so weiter. Und ich habe mir dann letzte Woche im Zuge des Davos-Treffens auch nochmal angeguckt, wie diese Narrative quasi in 2023 weitergesponnen werden. Und dazu habe ich auch feststellen können, dass das Treffen in Davos beim World Economic Forum quasi nochmal ein Anlass war, um über den Krieg zu sprechen und auch über die vermeintliche Energiekrise. Allerdings werden sie dann verschwörungsideologisch verknüpft. Und es wird quasi so festgehalten, dass die Eliten ein Interesse haben an dem Krieg beziehungsweise diesen inszeniert haben, um den Great Reset voranzutreiben. Und ein Mechanismus davon ist nämlich die Sanktionspolitik, die das Ziel verfolgt, einen Blackout in Deutschland durchzuführen, der die Gesellschaft dann komplett verarmt, sodass Deutschland abgeschafft wird. Das ist jetzt so die neueste Entwicklung.
Mhm. Ja, total spannend. Genau, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie neu sind diese Narrative oder aber im Gegenzug auch, wie alt sind diese Narrative? Also insbesondere diese antisemitischen und anti-ukrainischen Narrative, wo kommen die her? Was haben die für eine Entwicklung zu verzeichnen? Oder ist es ein sehr neues Phänomen?
das, was Neues am Antisemitismus ist, wieder der exponentielle Zuwachs, aber antisemitische Narrative und israelfeindliche Narrative, die gehen auch in die Jahrhunderte. Das ist ein wirklich alt tradiertes Feindbild. Wir hatten natürlich im Nationalsozialismus eine bestimmte Form von Antisemitismus. Heutzutage ist das ein bisschen outdated und dann redet man eher von Israelfeindschaft oder den expliziten Antizionismus. Allerdings sind viele der Sachen, die jetzt neu remixt werden oder neu aufgefahren werden, sehr alte Geschichten, unabhängig jetzt von Antisemitismus auch. Zum Beispiel die Vorliebe für Putin als starken Mann, als Erlöser, war ja quasi vor dem Krieg da. Und Putin wurde zusammen mit Trump als eine Erlöserfigur rezipiert, die da quasi gegen die geheimen Eliten arbeiten. Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass in diesen Milieus so eine hohe Zustimmung für den russischen Krieg stattfindet oder dass diese verzeichnet wird.
Mhm. Ja, auch noch eine Frage, bei der ich nicht sicher bin, ob die ein bisschen zu weit führt, aber was mich daran jetzt auch noch sehr interessieren würde, ist, wen diese konkrete pro-russische Stellung beziehende Propaganda erreichen soll. Also können Sie Aussagen darüber treffen, wer da so die Zielgruppe auch ist?
Ich glaube, es gibt nicht eine Zielgruppe, die dieses Narrativ erreichen soll, sondern wir sehen verschiedene Milieus, die es immer wieder aufgreifen. Als Beispiel: Querdenken ist ja nach dem Abflauen von Covid ein bisschen leer ausgegangen und dann haben sie sich quasi auf das Kriegsnarrativ gestürzt, um weiter zu agitieren, und mittlerweile sehen sie sich selbst als Freiheitsaktivistinnen. Rechtsextreme verfolgen dann natürlich ein anderes Ziel, die wollen den deutschen Staat delegitimieren und sehen halt den Support Deutschlands für die Ukraine oder begegnen dem skeptisch. Rechtspopulistinnen haben dann wiederum ihre anderen Ziele, und Verschwörungsideologinnen bedienen sich an den eben erwähnten Bildern, nämlich dass es eine geheime Elite gibt, dass dieser Krieg auch nur eine Inszenierung ist dieser geheimen Elite, die weiter spalten soll und so weiter. Aber die Zielgruppen, die erreicht werden, sind quasi die Zielgruppen, die man sich aufgebaut hat, die während der Covid-Pandemie auch auf die Straßen gegangen ist, und mittlerweile arbeitet man an so einer Form von Querfront, also dass diese unterschiedlichsten Zielgruppen zusammengebracht werden und gemeinsam mobilisieren, sodass die Legitimität des deutschen Staates auch mit erodiert wird, in der Hoffnung, dass die liberale Demokratie irgendwie ein Ausläufermodell ist.
Okay. Ja, ich glaube, was ich jetzt noch gerne aufgreifen würde, ist, dass in dem Report sehr ausführlich auf TikTok eingegangen wird, als eines der beliebtesten sozialen Medien, was auch immer noch Zuwachs erfährt. Und worüber ich gestolpert bin, ist eben die Algorithmen von insbesondere von TikTok, aber allgemein sozialer Medien, die eben begünstigen, dass sich so Alternativrealitäten und eine Art Echokammern bilden. Genau, und mich würde jetzt interessieren, wie begünstigt die Struktur sozialer Medien eben diese Bildung und welche Rolle spielt es auch für Desinformation so mit Hinblick auf Algorithmen?
Das ist sehr spannend, weil vor allem bei TikTok ist es ja nämlich so, dass man quasi eine For You-Page hat, und auf der For You-Page werden Inhalte vom Algorithmus eingespielt, auf dem der oder die Nutzerin dann länger verweilt hat. Und in 45 Minuten schafft es dieser Algorithmus auch, rechtsextreme Inhalte einzuspielen, wenn man länger verharrt auf Inhalte, die vielleicht bestimmte Feindbilder reproduzieren. Aber vielleicht als gröbere Tendenz ist es so, dass egal welche soziale Plattform, ihr Ziel ist es, die NutzerInnen auf der Plattform zu halten und sie dort zu binden. Und das schaffen sie eben mit Inhalten, die sie ausspielen, die den Nutzer interessiert haben. Also Nutzer oder NutzerIn guckt sich etwas an, bleibt auf dem Video, und dann werden halt weitere ähnliche Videos oder Inhalte eingespielt. Und dadurch wird eben dieser Confirmation Bias zum einen bei der Nutzerschaft verstärkt. Also man sieht nur die Sachen, die einen betreffen. Und zum anderen haben wir dadurch quasi diesen Echo Chamber Effekt. Das heißt, dass jegliche Form von anderen Inhalten, zum Beispiel faktenbasierte Inhalte, gar nicht mehr ankommen. Das heißt, die NutzerInnen sind dann in ihren eigenen Kapseln verschlossen. Und das führt auch eben zu dieser Etablierung von diesem Phänomen, das wir als alternative Realität bezeichnen.
Mhm. Ja, okay, also wenn dass es irgendwie diesen Effekt gibt, frage ich mich auch, was haben dann soziale Medien, insbesondere so große Plattformen wie TikTok, auch für eine Verantwortung und was vielleicht auch so für Handlungsspielraum im, ja, vielleicht auch im Kampf gegen Desinformation?
Bei großen Plattformen haben wir momentan das Problem bei Desinformation, dass die meisten quasi davon von der Definition ausgehen, die besagt, dass nur Inhalte gelöscht werden, wo ein erheblicher Schaden festgestellt werden kann. Dann ist die Frage, wie definiert man diesen Schaden? Und zweitens, was macht man mit Misinformationen, wenn die haben jetzt nicht unbedingt eine direkte Absicht zu schaden, weil das sind falsche Inhalte, aber die können vielleicht falsch recherchiert sein. Löscht man sie oder löscht man sie nicht? Die Antwort ist, die werden zu 90% der Zeit auf unterschiedlichsten Plattformen einfach stehen gelassen. Und es ist auch Aufgabe der jeweiligen Policy-Teams quasi, oder in einer ideellen Welt würden sie auch miteinander plattformübergreifend zusammenarbeiten, um quasi eine Form von Compliance herzustellen, die quasi mit einer gemeinsamen Definition rangeht. Dazu muss man sagen, keine dieser Plattformen hat wirklich ein reges Interesse daran, die eigenen Richtlinien quasi für andere Netzwerke offenzulegen und miteinander zu kooperieren. Deswegen sind wir jetzt quasi in dieser Ist-Situation, die schon prekär ist.
Ja, vielleicht kommen wir damit langsam auch schon Richtung so einen Ausblick. Sie haben gerade auch schon gesagt, dass es eine Professionalisierung irgendwie erfolgt. Genau, und bei diesen Narrativen in Desinformation ist ja oft so, dass diese Narrative relativ ersetzbar sind und sich aber dann trotzdem zusammenfinden in ein eigentlich ähnlich aufgebautes Weltbild. Und da werden sich neue Themen gesucht, wie Sie auch zu Beginn schon gesagt haben. Darum können Sie vielleicht jetzt so einen Ausblick geben, was sind so relevante Entwicklungen und was kommt da gerade auf einen zu in Sachen Desinformation und auch Verschwörungsideologie?
Also was jetzt 2023 und 2024 sicherlich uns begleiten wird, ist erstens das Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz. Wir hatten jetzt vor kurzem den Launch von ChatGPT. Das ist eine KI-Roboter, der es NutzerInnen möglich macht, x-beliebig, also ins Millionenfache Inhalte zu produzieren. Das Problem ist, wenn man diese Form von KI dafür anwendet, dass Desinformationen gesponnen werden, dann ist das echt ein Problem. Das wird uns noch begleiten. Wie meine ich das? Diese KI ermöglicht es quasi, Inhalte zu produzieren. Die können dann auf Facebook oder auf Telegram gespielt werden. Sie sind frei erfunden, weil sie von einem Computer erstellt wurden und sind so gut mittlerweile, dass sie halt nicht mehr erkenntlich sind. Das wäre ein Problem. Das nächste Problem ist, 2024 haben wir ein weltweites Superwahljahr. Und wir haben bis jetzt gesehen, dass diese großen Themen, also Wahlen und so, immer quasi einen Anstieg von Desinformation mit sich gebracht haben. Und eigentlich sollten wir jetzt schon daran arbeiten, an Methoden und Ziele entwickeln und Strategien, um dagegen anzukämpfen. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Darüber hinaus gibt es halt noch Krisensituationen. Wir haben halt Covid, wir haben Krieg, wir haben dann Energiekrise. Die werden dann von Demokratiefeindinnen immer perfekt genutzt, um dann Angst und Panik zu verbreiten. Und das sind so die Punkte, in denen es wirklich akut brennt. Und da muss sehr schnell nach Lösungen gesucht werden.
Ja, es muss schnell nach Lösungen gesucht werden, haben Sie gesagt, und gleichzeitig, dass es noch keine wirklich angemessenen Strategien gibt. Aber was sind vielleicht Vorschläge von Lösungsansätzen, die Ihnen dazu jetzt einfallen, wie man dem etwas entgegensetzen kann?
Also eine mögliche Lösung wäre die Stärkung der Zivilgesellschaft, die Stärkung von Medienliteralität und Medienkompetenz, dass das quasi deutschlandweit auch ausgebaut wird. Medienkompetenz sowohl bei Jugendlichen wie auch bei Seniorinnen, vor allem bei Seniorinnen, denn diese Altersgruppe hat sich als besonders anfällig für Verschwörungsideologien gezeigt. Bei Jugendlichen ist es eher durch den TikTok-Algorithmus und die Art und Weise, wie Inhalte dort rezipiert werden, weil der Algorithmus auch es einem schwer macht, quasi sichtbar zu machen, wie aktuell etwas ist, woher es kommt und so weiter. Da sollte man ansetzen, dann immer weiter quasi auf europäischer Ebene das Gespräch suchen mit entsprechenden Plattformen und sie auch manchmal zu zwingen, wie im Falle von Twitter, das ja von Elon Musk übernommen wurde und seitdem etliche Verschwörungsideologinnen, Nazis und so weiter wieder auf der Plattform zugelassen wurden. Also dass es auch von EU auf EU-Ebene Richtlinien gibt, die das bekämpfen und natürlich dann auch als Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit immer weiter darüber zu berichten. Das sind jetzt so ein paar Ansätze, die ich spontan hatte.
Ja, danke schön. Eine weiterführende Frage hätte ich dann noch. Und zwar würde mich interessieren, Inwiefern Sie soziale Bewegungen da auch als Akteur sehen und wenn ja, in welcher Rolle vielleicht auch?
Sozial im Sinne von Aktivistinnen?
Ja, so in die Richtung.
Naja, Aktivistinnen sind quasi die ersten Whistleblower oder beziehungsweise es ist die erste Funktion der Zivilgesellschaft vor politischer Bildung und Professionalisierung, um sich Themen zu erschließen und Trends zu erschließen. Und genau diese jungen, dynamischen Zielgruppen sind auch diejenigen, die sehr viel Information veröffentlichen und auch im positiven Sinne dann mobilisieren und aufklären. Entsprechend ist es durchaus sinnvoll, mit Aktivistinnen und auch anderen sozialen Bewegungen enger zusammenzuarbeiten und sie auch zu beraten oder sie auch zu beraten gegen potenzielle Gefahren, die ihnen möglicherweise lauern könnten. Denn oft genug werden sie auch als Zielscheibe des Hasses instrumentalisiert.